Ich freue mich, bei euch zu sein. Wir haben ja ein Thema, das wäre eigentlich ein Thema für eine Rüstzeit. Und jetzt muss ich versuchen, das hier reinzupressen in die halbe Stunde. Identität, das Bewusstsein, wer ich bin. Ich habe immer noch, obwohl ich nur schon ein paar Jahre im Pensionsalter bin, habe ich immer noch so manchmal verrückte Ideen. Und eine dieser verrückten Ideen ist, dass ich mir vorstelle, wenn ich noch ein paar Jahre hinter mir habe, wenn man mir mein Alter dann noch mehr ansieht, dass ich dann so mal durch die Fußgängerzone gehe und dann die Leute frage, guten Tag, können Sie mir sagen, wer ich bin und wo ich hin will? Und wenn die sich dann so vielsagend angucken und lächeln, ihnen dann zu sagen, und Sie, wissen Sie denn, wer Sie sind? Und wissen Sie denn, wo Sie hinwollen? Denn diese Erfahrung habe ich gemacht, ein Großteil weiß nicht, wer er ist. Und die leben einfach so dahin. In unseren Glaubensgrundkursen habe ich ganz häufig erfahren, dass sich Leute mit 50, 60 noch nie die Frage gestellt haben, wozu bin ich noch auf der Welt? Der Sinn meines Lebens. Wissen Sie, wer ich bin und wo ich hin will? Das sind wir beim Thema Identität. Wenn wir jetzt, English Camp hattet ihr ja gerade, der Ausweis heißt Identity Card. Die Karte, wo meine Identität zumindest in Ansätzen zu finden ist, die ist so einmalig. Aber das geht noch viel weiter hinaus. Wer bist du? Was weißt du über dich? Was weißt du über den Menschen an deiner Seite? Was weißt du über deine Kinder? Vor einigen Jahren hat Richard David Brecht so einen Bestseller geschrieben. Ich habe ihn zwar nie gelesen, aber das Thema gefällt mir. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Heißt dieses Buch. Und mal bin ich Vater von 5 Söhnen. Zurzeit kommt der Pfarrer mal wieder durch, jetzt gerade eben. Manchmal bin ich Urlauber, Radfahrer, Arztbesucher, bald werde ich wieder Pilzsucher sein, Großvater, Hobbyfotograf, ja, jetzt können wir ganz, ganz viele, wer bin ich und wenn ja, wie viele, wer bin ich und wer ist die Person, meine Frau, die sitzt dort. Manche denken ja, sie kennen sich so nach, wenn die 5 Wochen miteinander unterwegs sind, sagt man, ja, wir kennen uns nun. Das ist natürlich ein Trugschluss. Entweder habe ich einen besonderen Glücksfall, ich entdecke immer wieder Neues an meiner Frau nach so vielen Jahrzehnten. Es ist gut, übrigens, wenn ihr euch überlegt, wenn ihr euch das Ja-Wort geben wollt, ist es gut, sich vorher über manche Dinge klar zu sein. Nicht, dass dann der Mensch an deiner Seite nach einiger Zeit sagt, du, eigentlich hatte ich mir dich ganz anders vorgestellt. Die Illusion voneinander, die reicht nicht für die Konfliktzeiten des Lebens. Es ist gut zu wissen, warum ich und warum der Mensch an meiner Seite, warum wir so reagieren, wie wir halt reagieren. Und wir wollen uns jetzt mal einer kleinen Analyse nähern, wer wir denn sind. Deshalb habe ich das zum Beispiel hier. So, das bin ich. Oder, wenn wir es im Lateinischen machen würden, Ego heißt das Ich. Und da gibt es schon so eine leichte Tendenz. Und was macht mich denn nun zu dieser Person, die ich im Augenblick bin? Wer gibt mir genau diese Identität? Und da gibt es also eine Menge solcher Punkte, die auf mich eingewirkt haben. Das sind natürlich meine Eltern. Wenn ich Einzelkind bin, dann ist das wieder so ein Punkt. Ja, da muss ich immer alleine mit mir zurechtkommen. Wenn ich Teil einer großen Kinderschar bin, dann musste ich am Anfang schon lernen zu teilen. Also alles, das spielt eine Rolle. Und jetzt können wir ganz vieles aufzählen. Meine Lehrer, der Pfarrer, die Freunde Wir könnten eine ganze Menge solche Dinge hier bringen. Der Erfolg, die Niederlage, Krankheit, Unfälle. Wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe und alles jubelt mir zu, alles das macht etwas mit mir und führt mich letztlich zu einer besonderen Identität. Und ich rate euch das mal, nehmt euch mal Zeit dafür, macht da mal so einen Zettel und schreibt, was hat mich denn wie geprägt? Und eine Enttäuschung, die prägt mich vielleicht mehr als irgendwo wieder der Beste gewesen. Und jetzt können wir die ganze Palette von angenommen sein bis Ablehnung, von Missbrauch bis riesengroßer Erfolg. Jetzt können wir das alles hier durchgehen und das am Ende bin ich. Das ist am Ende meine Identität, was da alles so zusammenkommt. War für mich interessant, meine Stasi-Akte zu lesen. Hab da manches über mich, vor allem über andere gelernt. Ich konnte dann noch manches besser einordnen. Ja, was macht was mit mir? Welche Internetseiten besuche ich regelmäßig? Welche Musik höre ich? Welche Bücher lese ich? Ja, und das alles muss ich wissen. Wenn du weißt, wie viel Zeit deine Kinder bei welchen Seiten im Internet verbringen, dann weißt du vielleicht auch, warum die so sind, wie sie sind. Oder warum du so bist, wie du bist. Alles das bin ich. Und morgen werde ich ein wenig anders sein. Ich bin morgen nicht mehr dasselbe, weil ich heute hier war. Ich bin bisher 12-mal Großvater. Ende nächster Woche werde ich vermutlich 13-mal Großvater sein. Und das macht wieder was mit mir. Welche Idole verehre ich? Welche Filme gucke ich? Und das ist immer wieder eine spannende Sache. Ich muss wissen, warum ich bei bestimmten Reizworten so reagiere, warum der Mensch an meiner Seite auf eine bestimmte Geste manches Mal so reagiert. Das alles gehört zu meiner Identität. Und wir alle kennen Leute, die haben es vermutlich weitergebracht als wir, die sind erfolgreicher gewesen, die waren schon auf Seiten ganz vorne drauf. Am Ende wird Gott mich mal nicht fragen, du Matthias, warum bist du nie Paulus gewesen oder Petrus? Warum warst du nie Mahatma Gandhi oder irgendein anderer Friedensnobelpreisträger? Er wird mich hoffentlich auch nicht fragen, warum bist du nicht der geworden, den ich zu deiner Zeit, in deinem Ort, unter deinen Freunden gerne haben wollte? Warum bist du nicht mein Brückenkopf geworden, der Brückenkopf des Himmels für deine Freunde? Was macht meine Identität aus? Natürlich Aussehen und Innenleben, wobei manchen eine größere Rolle das, was im Bauch des Innenlebens ist, als das, was im Kopf stattfindet. Es gab zu keiner Zeit so viele Angebote, die wir nutzen können und die uns zugänglich sind wie heute. Und ich habe so den Eindruck, dass es auch zu keiner Zeit so viele Menschen gab, die nicht mehr wussten, wer sie denn eigentlich sind. Und ich denke, man könnte unsere Zeit durchaus die Zeit der verlorenen oder nie gefundenen Identität finden. Um glücklich zu sein, braucht der Mensch mehreres. Natürlich braucht er da Essen und Trinken und einen Schlafplatz und ein paar Klamotten sind auch nicht schlecht. Es haben mal Leute herausgefunden, 4 bestimmte Begriffe, die der Mensch braucht, um glücklich zu sein. Und das sind alles Dinge, die ungeheuer zu unserer Identität gehören. Und das erste, das ist der Name. Was verbindest du mit deinem Namen? Ich weiß nicht, ob du dich ärgerst. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Vielleicht heißt du gerade so, wo man... Dann würdet ihr ja sagen, ich habe es ja gewusst, ich hatte den Fläden. Mein Name steht für etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, irgend so eine Zahl auf dem Ausweis würde zeigen, wie viele es genau diesen Namen in Deutschland gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ja, der blödste Name in Sachsen, kennt ihr den? Ich will niemandem zu nahe treten, aber Günther. Denn immer fühlt man sich angesprochen, wenn eine Mutter ruft, Günther, komm mal her. Also der Name, das Zweite, was man braucht, ist ein Halt. Da, woran ich mich festhalten kann. Wenn ihr Kinder habt und ihr Babys noch habt und die liegen auf dem Rücken und man zieht die Decke unten weg. Selbst die brauchen einen. Warum greifen die zu, wenn man denen den Finger gibt? Der Mensch braucht einen Halt. Und möglichst einen, der das wirklich verdient, so genannt zu werden. Das, was der Mensch braucht, ist Heimat. Oder zu Hause, das ist dasselbe, zu Hause. Heimat ist dort, wo ich sein kann, wie ich bin. Zu Hause ist da, wo ich willkommen bin, selbst wenn ich was ausgefressen habe. Wo man die Tür aufmacht, wo man sagt, schön, dass du kommst. Und das Vierte, was wir brauchen, zu unserer Identität. Das ist Zukunft. Das ist genau jetzt die Frage, haben wir denn noch eine Zukunft? Wenn ich mich mit wem treffe, was macht das dann mit mir? Was macht das mit unserem Land? Was macht das mit Europa? Alles das, das ist eine Frage der Zukunft jetzt, die Corona-Diskussion. Wir brauchen eine Zukunft, wenn wir glücklich sein wollen. Und jetzt brauchten wir eigentlich den ganzen Gottesdienst nur für diese vier Dinge, um das wirklich zuzuordnen. Ganz, ganz viele andere, die finden sich dann letztlich als Unterpunkt unter diesen vier. Ich habe jetzt vor kurzem einen Bericht über so einen Inselstaat gesehen und da sagte so ein Einheimischer dort, sagte, wer mit den Füßen im Wasser steht, wird nicht verdursten. Wer in der Tradition zu Hause ist, wird nicht ohne Halt sein, sagte er. Das ist die Frage. Wo ist dein Halt? Wo ist deine Heimat? Deine Tradition, in der du stehst? Auch die Frage an uns als Christen. Weißt du, wer du bist? Mach das mal. Setz dich mal hin und sage, ich schreibe mal die Punkte auf, die mir jetzt besonders wert sind. Ich bin in erster Linie das und dann das und dann das und dann das. Es geht bei Identität um das, was ich bin, aber es geht auch noch mehr um das, was ich sein könnte. Und wir als Christen, wir fragen uns auch das, was wir von Gott her sein sollten. Das Bewusstsein, wer wir sind, was aus uns werden kann. Wenn ich die Kinder vorhin hier gesehen habe, da denke ich manchmal, was werden die in 20 Jahren sein? Vielleicht haben wir jetzt gerade einen Bundeskanzler heute mit in den Kindergottesdienst geschickt. Das wissen wir doch nicht. Und ihr Eltern, wie seht ihr eure Kinder? Das war für mich als Pfarrer immer wichtig, Konfirmandenstunde, der erste Konfirmandenstunde. Da habe ich gesagt, Herr, was willst du denn aus dem machen? Was willst du, was hast du mit der vor? Und das war dann für mich so wichtig, einen Weg, die zu begleiten auf diesem Weg, die Identität zu finden. Was möchtest du, das ist wieder so eine Frage der braven Zeit, was möchtest du eigentlich, was deine Freunde, deine Familie am Tag deiner Beerdigung über dich erzählen. Uff. Damit die das erzählen, was du willst, musst du was dafür tun. Und es ist wichtig, dass du das machst, dass die das dann erzählen. Und das ist ein Teil unserer Identität. Wir haben in dem ersten Bild gesehen, mit diesem Kreis, und so haben wir gesehen, wie wir zu unserer Identität kommen. Aber wir sind unseren Erfahrungen nicht ausgeliefert. Wir können uns aus Beziehungen lösen, wir können aus frustrierenden Erfahrungen heraustreten und die auch heilen lassen von Gott. Das ist das Fantastische bei Gott. Wir können Erfahrungen verarbeiten und wir können danach zu einer neuen Identität finden. Unsere Identität bildet sich ja immer an anderen. Und unsere Identität führt auch immer zu einem bestimmten Verhalten. Wie viele Stunden verbringe ich mit wem und mit was? Das macht was mit dir. Es geht heute natürlich um das Angebot Gottes an uns, eine gute, bleibende, sinnvolle, eine fruchtbare Identität zu bekommen, so wie sie allen Heiligen zu allen Zeiten ja, das gewesen ist, das, wozu sie gefunden haben. Um sich optimal zu entwickeln, da muss ich mich möglichst an etwas Optimalem orientieren. Wenn man so einen kleinen Baum hat, und er steht irgendwo an der Küste und immer ist der Wind, dann kann man fast zugucken, wie der im Laufe der Jahre so wird. Und deshalb ist es wichtig, dass der an den Pfosten angebunden ist, der möglichst gerade ist. Und dort fängt er an, Wurzeln zu treiben und dort wächst er und dort bekommt er als seine Baumidentität. Er wird an etwas Stärkerem sich selber optimieren. Und jetzt ist die Frage, woran wächst du? Was ist das, was dich optimiert? Gott weiß doch um unser Dilemma, dass wir eben nicht so sind, wie wir gerne sein möchten. Und in allem hat Gott eine Möglichkeit, dass wir aus unseren negativen Prägungen herausfinden und in eine neue Identität hineingehen. Das ist das große Angebot Gottes. Die Bibel nennt das, was uns kaputt macht, das, was unsere Beziehungen stört und belastet, das, was uns immer unter unseren Möglichkeiten bleiben lässt und was unser gutes Verhältnis untereinander und zu Gott stört, mit einem einzigen Wort, das nennt sie Sünde. Sünde ist etwas, zu einer Negatividentität führt. Und wie bekommen wir jetzt denn die neue, die gute Identität? Wir sind hier in der Kirche und ich muss jetzt nicht ganz vorne anfangen. Die meisten von euch wissen natürlich, dass Jesus genau deshalb gekommen ist, um uns herauszuhelfen aus unserer negativen Identität eines Sünders und uns zu helfen in diese neue Identität eines Heiligen. Und diese neue Identität bekommen wir nicht durch Krampf oder besondere Anstrengung, sondern wir bekommen sie durch den, der eine andere Identität hat, der eine größere hat, an dem ich wachsen kann. Und jetzt kommen wir zur ersten Bibelstelle, wo die meisten sich wahrscheinlich fragen, was soll denn das mit meiner Identität zu tun haben? Können wir die jetzt mal eintragen? Das ist aus dem Hebräerbrief. Und jetzt müsste ich eigentlich noch mal ganz kurz erklären, bevor ich das noch lese. Ihr habt alle vom Tempel gehört. Und da gibt es so verschiedene Bereiche. Da gibt es den Vorhof der Heiden, da durfte kaum jemand rein. Dann gab es den Vorhof der Männer, den Vorhof der... Und dann gab es das Allerheiligste. Und dieses war hinter einem dicken Vorhang. Und da durfte ein einziges Mal im Jahr durfte der Hohepriester, nur der Hohepriester, durfte dort rein. Denn das war die Wohnung Gottes in der Vorstellung des jüdischen Volkes. Und dann ist er dort rein und hat einmal den Namen Gottes, Yahweh, geflüstert. Sonst hat er den nie gesagt. Und das war, da hineinzugehen. Das muss ich also wissen, um diesen Vers aus dem Hebräerbrief zu verstehen. In der uns von Gott geschenkten Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus für uns als Vorläufer hineingegangen, er, der für immer hoher Priester geworden ist. Das heißt, Jesus hat so das Zentrum meines Ichs, wenn ich ihm das gebe, das ist die Voraussetzung. Das ist immer Freiheit. Identität hängt mit Freiheit zusammen. Und Jesus und Gott achtet unsere Freiheit. Wenn ich ihm mein Leben gebe, dann nimmt er mein Leben. Und dann geht er hinein in das Heiligste, zu Gott, vielleicht sogar sagen zum Herzen Gottes. Und dort verankert er mein Leben am Herzen Gottes. Und wenn ich das von mir aus nicht aufkündige, dann habe ich diesen Halt, dann habe ich diesen Anker bei Gott. Und dann wird zweierlei kann dann geschehen. Ich kann mich an diesem Seil da reinziehen zu ihm und er kann mich ebenfalls ziehen. Ich weiß es nicht, ob euch das mal bewusst geworden ist, dass Jesus, als Jesus gekommen ist, ist er in das Allerheiligste gegangen am Tag, als er gestorben ist, ist der Tempel zerrissen, da war der Zugang frei. Und seitdem ist er der hohe Priester, der dort reingeht und unsere Seele dort verankert, damit wir das ganz, ganz große Ziel erreichen. Wir haben gehört, dass diese vier Dinge wichtig sind für unser Glück. Und jetzt nimmt Jesus meinen Namen und geht zum Herzen Gottes und verankert mein Leben dort. Und etwas Bleibendes in Halt. Ja, wenn etwas Bleibendes, dann ist es Gott. Und er gibt sich, er lädt uns ein, dass wir dort zu Hause sind bei ihm. Und das für alle Zukunft. Das heißt, nirgendwo haben wir diese Voraussetzung, dass der Mensch tatsächlich glücklich ist und glücklich bleibt. Ich weiß es nicht, ob jemand was Besseres kennt für sein Leben. Wenn das der Fall wäre, müsste der jetzt eigentlich weitermachen. Aber ich habe nichts Besseres kennengelernt. Ich weiß um nichts Besseres. Ich weiß um nichts Haltbares. Ich weiß um nichts, was uns eine solche Identität geben kann, wie das, was ich gerade gesehen habe, bei Gott zu Hause zu sein. Unsere Identität bekommen wir an jemanden, der größer ist als wir selbst. Und wir bekommen diese Identität, um etwas zu bewirken. Gott hat mit dir etwas Größeres vor, als du im Augenblick hast. Und Gott will dich gebrauchen für jemanden, vielleicht für viele, von denen du noch gar keine Ahnung hast. Paulus schreibt einmal über das, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das ist eine Identitätsfrage. Wenn wir das wollen, wenn ich Jesus einlade, mein Herr zu sein, in mir zu sein, dann kommt er und dann bringt er seine Identität mit. Und er bringt mir alles das, was ich von mir aus nicht habe. Der Sohn Gottes bringt seine Identität in unser Herz und in unser Leben. Wenn das stimmt, dann, wo immer du hingehst, kommt Jesus mit. Und in welche Situation du reinkommst, dann ist diese Situation nicht mehr hoffnungslos, weil er ja mit ist. Merkt ihr, wie plötzlich eine Frage von Identität aufbricht nach Größe und ja, Unglaublichkeit fast. Was macht das alles mit mir? Wir können jetzt den zweiten Text nehmen. Jetzt sind wir bei der Epheser, beim Epheserbrief, der ja so der rote Faden für die nächsten Gottesdienste hier sein wird. Also, ihr habt gehört, Jesus ist reingegangen, hat den Anker genommen und uns im Tempel, im Allerheiligsten, hat er das dann festgezurrt uns. Und was passiert denn nun mit uns? Identität. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Geht mal durch die Stadt und guckt Leute an. Wofür ist dieser Mensch vielleicht eine Wohnung? Es dreht einem manchmal das Herz um. Als ich angefangen habe zu beten, Herr, gib mir Hirtenaugen, gib mir ein Hirtenherz. Da war ich manchmal in der Stadt und musste mich zusammennehmen, dass ich anfange, Rotz und Wasser zu heulen. Diese verlorenen Identitäten. Und jetzt nimmt uns dieser Text mit. Wir sind jetzt nicht nur auf uns alleine angewiesen, sondern wir sind in ein ganz großes Projekt hineingenommen. Zur Identität gehört immer auch die Gruppe, zu der ich gehöre, der große Plan, den dieses Projekt jetzt darstellt. Große Menschen sind immer eingebunden gewesen in etwas noch Größeres, als sie selber waren. Und genau das bietet uns Gott an. Er nimmt uns kleine Leute, unbedeutende Leute, in etwas ganz, ganz Großes hinein, was wir sonst nie sein könnten. Alles, was Menschen sind und bewirken, hört spätestens am Tag ihres Todes auf. Dann ist Schluss. Aber wenn uns Gott in dieses Projekt Reich Gottes hineinnimmt, dann bekommen wir etwas Bleibendes über den Tod hinaus. Wozu gehören wir? Wenn Sportler interviewt werden, zumindest Mannschaftssportler, da sagen die manchmal, ja, ich bin ja nur ein Teil der Mannschaft. Stimmt, genau davon redet der Paulus hier. Wir sind Teil eines Projektes, wir sind Teil eines großen Baus. Der Tempel. Tempel ist der Ort, wo Gott wohnt, wo man hingehen kann, damit man Gott findet. Das ist der Tempel. Und was passiert jetzt? Und der war damals in Israel, in Jerusalem, und da sind sie da hingegangen, um dort Gott zu finden. Und was ist heute der Tempel? Ihr seid der Tempel. Ihr, hier in Großgrabe, ihr als Gemeinde seid der Tempel, wo die anderen Gott begegnen können. Freut euch wohl gar nicht, hä? Ihr sitzt da, als ob euch das alles nicht angeht. Leute, der Paulus geht an einer Stelle sogar noch weiter, dass er sagt, ihr, und er meint jeden Einzelnen, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Früher mussten die Leute zum Tempel gehen, um Gott zu finden. Jetzt will der Tempel durch euch zu den Leuten kommen. Gott, wenn ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid, dann kommt der Tempel immer mit euch mit. Und das heißt, ihr seid die, durch die andere, die Gott nicht kennen, ihn finden können. Jetzt würde man in Afrika Halleluja rufen. Ihr sagt, lassen wir weiterreden. Halleluja! Ihr gehört zusammen. Also eine Truppe Kinder kommt nur zum Spiel, sondern die trainieren zusammen. Deshalb gibt es euch als Gemeinde den Gottesdienst. Ihr wisst um Stärken und Schwächen. Der eine kann das, der andere kann das. Wie gut kennt ihr euer Team? Seid ihr euch dessen bewusst, wer alles mit welchen Begabungen zum Team gehört. Leute, ich war jetzt mal in Dresden, da waren diese Kulturinseln und da war so eine Breakdance-Truppe. War faszinierend, Körperbeherrschung. Aber was mich noch mehr fasziniert hat, war, wie die drumherum standen und immer applaudierten, wenn jemand gerade was gut gelungen war. Das waren die Ersten, die geklatscht haben, die, die zur Truppe gehörten. Wie anders sind oft wir Kirchen. Ach der, wenn der kommt, ach nee, und wer weiß, wie er es meint. Nee, Leute, ermutigt euch. Ein Wort für den Heiligen Geist, Paraklet, heißt auch Ermutiger. Und wenn ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, dann ist eure Identität, ein Ermutiger für andere zu sein, für das Gute zu sein. Gott will, dass wenn du auf Arbeit kommst, er mitkommt. Ich war mal in Moldawien, fällt mir eine dritte, Moldawien, bei einer alten Jüdin, die lebte ganz am Ende fast so wie in einem Schafstall. Wir haben sie besucht und dann kam ein anderer Christ, der hat sich ein bisschen um die gekümmert und wir saßen da. Und dann ging die Tür auf und dann kam der Volodya rein. Ich werde das nie vergessen, ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Und dann sagt diese alte Frau, wer besucht mich denn jetzt? Ist es Volodya oder ist es Gott? Wenn du kommst, dann möchte Gott gerne mitkommen und dabei sein. Der Tempel will zu den Leuten gehen, damit sie Gott begegnen. Und das ist Teil unserer Identität. Ich weiß, es gibt noch ganz, ganz vieles andere dazu. Aber wir können und wir müssen zu dieser Art Identität etwas dazu tun. Zeit mit Gott verbringen, Zeit in der Gemeinde zu sein. Unsere Welt schreit nach Identität. Unsere Welt schreit danach, wahrgenommen zu werden. Seht euch mal die Posts und die Apps und was auch alles an. Und fast alles sind die lauten Schreie nach gesehen werden und nach geliebt zu sein, jemand zu sein. Ab wie vielen Likes bin ich jemand? Ab wie vielen Likes gesteht man mir eine Identität zu? Leute, wisst ihr, wann ihr euer erstes Like gekriegt habt? Und wer das gesagt hat? Jesus am Kreuz gesagt. Das war das erste Like, das ihr gekriegt habt. Da wussten eure Eltern noch nie von euch. Der hat gesagt, du, das mache ich für dich, weil du mir so unendlich wertvoll bist. Und er will es uns auch immer wieder sagen, meistens mal durch die Brüder und Schwestern. Ich kenne nichts Größeres als ihn und an ihm will ich wachsen. Und ich möchte zurückfinden zur ursprünglichen Identität, die Gott mit seinen Menschen gehabt hat. Aber das kann ich nur durch Jesus. Und ich bin froh, dass der hohe Priester mich bei Gott selber verankert hat, dass er reingegangen ist, um meinen Anker dort am Herzen Gottes, meine Seele am Herzen Gottes festgemacht hat. Jetzt könnte man über die Identität Jesu reden. Denn die bringt er ja mit. Aber das ist das Thema, das du dann wahrscheinlich das nächste Mal hast. Die Identität Jesu, die bringt er zu uns und wir lernen an ihm und wir werden verwandelt in sein Bild, sagt die Bibel. Allein hat dieser Satz, wenn Jesus sagt, er redet ja sehr über seine Identität. Er sieht, wer mich sieht, sieht den Vater. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Das sind alles Identitätsfragen. Ja, und nun haben wir die Gelegenheit, das Angebot, du musst nicht bei deiner Identität als Sünder bleiben. Wir werden immer noch Sünder sein, aber wir werden hineingenommen in etwas, was über diese Welt hinausreicht. Wir haben einen Namen, der bei Gott was gilt, Wir haben einen, der uns festhält. Wir haben eine Heimat, die fängt hier schon an und findet die Vollendung bei Gott. Wir haben eine Zukunft, die niemand sonst so haben kann. Nimm dir mal Zeit, darüber nachzudenken, was deine Identität ist, wer du bist und wer du sein kannst von Gott. Und denke über Jesus nach, wer er ist und wer ihr beiden zusammen sein könnt. Und das wünsche ich euch, dass ihr genau die Personen seid, die Gott sich geplant hat, als er euch entstehen ließ. Sagte, ja, jetzt will ich jemanden, den kann ich in 20, 30 Jahren für das und das eventuell gebrauchen. Und ich hoffe, ihr seid dann die, die er gebrauchen kann, die sagen, ja, jetzt, gleich, gern und ganz. Amen.